Geliebte Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wie lebt eine Gemeinde, die Begeisterung lebt? Was macht eine Gemeinde, wenn sie begeistert ist? Ich glaube, darauf gibt uns Paulus in dem folgenden Abschnitt im Thessalonicher Brief ein paar Antworten. Und zwar ist es der letzte Abschnitt aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse ab 12 bis ans Ende. Paulus schreibt ja an die Gemeinde Thessalonich, weil er ja eine besondere Verbindung zu der Gemeinde hat. Wir erinnern uns, Apostelgeschichte 17 berichtet darüber, dass Paulus in Thessalonich gewesen ist und nur sehr wenig Zeit hatte, wenige Wochen Zeit hatte, um etwas zu initiieren in Thessalonich. Thessalonich ist eine wichtige Stadt, eine zentrale Handelsstadt, weil die Hauptverbindung, die Via Ignatia, nach Rom durch Thessalonich geht. Das heißt, es ist sicherlich eine Stadt wie Frankfurt mit einem internationalen Flughafen, sodass da sehr viel Handel, sehr viele verschiedene Kulturen, ganz viele verschiedene Menschen leben. Und in dieser Stadt hat Paulus jetzt nur ganz kurz Zeit gehabt, weil er danach ja verfolgt wurde und aus der Stadt vertrieben wurde. Und deswegen hat er die Stadt irgendwie so alleine gelassen oder diese kleine Gruppe alleine gelassen. Und das ist so, als würde er so ein rohes Ei irgendwie in ein gefährliches Nest gelegt haben. Und irgendwie hat er das so das Gefühl, ich muss da nochmal nachhaken und nochmal nachfragen. Er möchte selber gerne dahin, schafft es aber nicht, es geht nicht. Immer wieder wird er verhindert, nach Thessalonich zu kommen. Sagt sich dann also, wenn nicht ich, dann wenigstens mein Mitarbeiter Timotheus, schickt Timotheus nach Thessalonich und sagt ihm, bitte schau doch mal nach, wie es dieser Gemeinde geht. Die Gemeinde hat starke Verfolgung, schon zu Paulus Gründungszeiten, aber auch durchgehend gehabt. Dadurch, dass da so viele verschiedene Leute, verschiedene Kulturen kommen, kann es natürlich auch sein, dass verschiedene Irrlehren in der Gemeinde entstehen. Und deswegen sagt der Timotheus, geh bitte mal dahin, schau dir an, wie lebt die Gemeinde. Und Timotheus kommt ja zurück und er hat nur gute Nachrichten zu berichten. Und zwar, der Gemeinde geht so gut, dass sie trotz Verfolgung immer noch den Glauben haben, sich sogar für Verfolgte in anderen Städten einsetzen, sodass in dem gesamten Kreisgebiet Mazedonien bekannt ist, dass diese kleine Gruppe, sagen wir mal in Frankfurt, solche Auswirkungen hat, was an Liebe, was an Hoffnung und was an Glaube von denen ausgeht, dass man über die Leute spricht. Allerdings gibt es auch ein paar Schwierigkeiten, auf die Paulus dann ja eingeht, ein paar Fragen, die die Gemeinde an Paulus stellt. Und hier kommt er ganz zum Ende hin auf ein paar wichtige Themen zu sprechen. Und an zwei Stellen erwähnt er das nochmal sehr deutlich und sagt, wir bitten euch, Brüder, wir ermahnen euch, liebe Brüder, folgende Sachen. Zunächst einmal, wir bitten euch, Brüder, erkennt die unter euch an, die sich solche Mühe geben, euch im Namen des Herrn zu leiten und zum Rechten anzuhalten. Achtet sie hoch, liebt sie wegen ihres Wirkens, haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch, Brüder, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dank für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch, die ihr Christus Jesus gehört. löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar, bewahre euren Geist, eure Seele, euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun. Brüder, betet auch für uns. Grüß alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch beim Herrn, diesen Brief allen Brüdern vorzulesen. Die Gnade Gottes, die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit euch. Wenn wir uns zunächst einmal die paar Gruppen anschauen, die besondere Beachtung finden, so stellen wir fest, es ist zunächst einmal die Gruppe der Leiter. Es geht hier zunächst einmal bei Paulus darum, dass die Leitung der Gemeinde in Achtung gehalten wird. Hebräer sagt ja, achtet darauf, dass die Leiter über euch nicht klagen, dass es nicht zu Klagen kommt. Paulus weiß, oder wahrscheinlich wird es so sein, dass man den geistlichen Stand einer Gemeinde daran messen kann, wie sie mit ihren Leitern umgehen und wie sie über ihre Leiter sprechen. Nach einem Vortrag bei uns in der Jugend fragte, also hier war jemand und der fragte dann, ja, wie ist das denn mit eurer Jugend? Versündigt sie sich nicht gegen ihre Leiter? Ich fragte ihn ja, wie kommst du denn darauf? Er sagte, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie der Leitung gar nicht zuhören, wenn sie vorne spricht. Ich glaube, dass das Zuhören und das Hochachten und ein Hochschätzen ein wichtiges Moment der Gemeinde ist. Ich glaube, wenn wir in unseren Gesprächen oder wenn man unsere Gespräche hören würde, wie wir dann eben über Gemeindeleitung, über Chorleitung, über Gruppenleitung, Jugendleitung, was auch immer sprechen, daran kann man sehen, wie geistlich wir sind. Es geht hier bei Paulus nicht um Position. Man kann ja unterscheiden zwischen der Leitungsposition, jemand hat das Amt, und der Leitungsfunktion. Paulus geht es hier darum, dass die Leiter, die sich große Mühe geben, dass sie wegen ihrer Arbeit hochgeachtet werden. Nicht nach Ansehen der Person, also nicht wegen der Person oder wegen der Position soll man sie schätzen, sondern wegen der Arbeit, die sie tun. Denn die Arbeit, die sie tun, die teilt er so auf und sagt, sie führen euch, sie schützen euch und sie versorgen euch. Es wäre natürlich mal interessant, über diese drei Aufgaben der Gemeindeleitung oder der Mitarbeiter mal zu sprechen, auf so einer Mitarbeiterschulung. Aber hier geht es darum, dass sie nicht zu ihrem eigenen Vorteil, nicht für ihr eigenes Bild, die Prestige, die Gemeinde leiten, sondern es geht rein um die Motivation aus Liebe heraus. Und das bringt sehr viel Belastung und sehr viel Mühe. Und deswegen sagt er, erkennt die unter euch mit solch einer Mühe, mit so viel Belastung euch führen, euch leiten und euch zum Rechten anhalten. Wie macht man sowas? Zum Rechten anhalten oder zurechtweisen? Sicherlich durch Predigten, durch seelsorgerliche Gespräche und so weiter. Das sind also die Leute, die Hirten und Lehrer in dem Epheserbrief genannt werden. Und wenn wir unsere Leiter achten, dann ist auch Frieden untereinander. Das heißt, der Friede in der Gemeinde ist dann ganz stark davon abhängig, wie wir als Gemeinde mit der Gemeindeleitung umgehen. Wir haben das ja jetzt erfahren durch die große Rettungsaktion in Chile, die 33 Bergarbeiter, die ja gerettet wurden, die ja 640 Meter unter der Erde verschüttet waren, 69 Tage da gelitten haben zwischen Hoffnung und Angst, Todesangst. Und in dieser Situation hat sich ja dann relativ gleich am Anfang einer der Bergarbeiter herausgestellt als Leiter dieser Gruppe. Er war nicht der Schichtführer, Er ist vorher Gewerkschaftsführer gewesen. Und dann hat sich erst die ganze Gruppe beruhigt. Erst als es eine Leitung gab und dieser Leiter hat dann gesagt, wo, wann, welche Leute hingehen zur Expedition, um zu überprüfen, ob da doch noch irgendwo ein Ausgang ist. Der hat dann noch irgendwann mal nach einer Woche gesagt, so ab jetzt, die hat nun einen Thunfischvorrat. Thunfisch wird nur 2 oder 3 Mal am Tag gegessen und zwar jeder nur einen Teelöffel. Er hat darauf geachtet, dass sie versorgt waren, dass Friede untereinander war und dass sie alles Mögliche gemacht haben, um gerettet zu werden. Und erst dann funktioniert das. Und wir wissen, dass häufig Firmen dadurch auch zugrunde gehen, indem sie eine schlechte Leitung haben oder indem die Leitung nicht geachtet wird. Also stellen wir fest, Paulus sagt der Gemeinde, es gibt mehrere Gruppen, auf die ihr besonders achten sollt. Und die eine, das sind eure Leiter. Achtet sie, schätzt sie in Liebe. Nicht einfach nur kühle Unterordnung, naja, der hat das gesagt, dann wird das auch so gemacht. Sondern in Liebe achten wir sie. Die nächste Gruppe, die Paulus hier anführt, da sagt er, wir ermahnen euch, Brüder, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Im Griechischen ist das wörtlich gemeint, das sind die Soldaten, die aus der Reihe tanzen. Wenn das ganze Heer marschiert und es dann einige Soldaten gibt, die einfach mal daneben laufen und mal ein bisschen anders laufen und sich mit anderen unterhalten, also Unordnung und Verwirrung in die ganze Gruppe bringen. Wir haben auch festgestellt, in Thessalonicher 4 und auch nachher in dem 2. Thessalonicher Brief gibt es 2 Probleme, die die Gemeinde in Thessalonich hatte. Das eine ist ja sehr stark von Paulus und sehr ernst angegangen worden. Er sagt, das ist das, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Der sexuelle oder der Familienbereich ist für Paulus hier an dieser Stelle ein ganz wichtiger Punkt. Und hier waren einige Leute, die aus der Reihe getanzt haben, die sich an Gottes Ordnungen nicht gehalten haben. Ob das offiziell schon war, ob das offensichtlich war oder erst noch irgendwie verdeckt und versteckt. Diese Leute, die sollen zurechtgewiesen werden. Das zweite Problem waren die Leute, die sich auf Kosten der Gesellschaft ausgeruht haben. Und zwar, das sind die Leute, die nicht gearbeitet haben, sondern Paulus sagt, die alles Mögliche gemacht haben, aber nicht gearbeitet haben, um für ihr Leben zu sorgen. Das heißt, Faulheit ist eben auch Sünde. Wenn wir Sozialleistungen oder Subventionen missbrauchen, bewusst in Anspruch nehmen, obwohl diese Leistungen uns gar nicht zustehen, dann ruhen wir uns ja auf der Gesellschaft aus und leisten nicht und bringen unseren Beitrag nicht zu der Gesellschaft. Das, sagt Paulus, ist auch Sünde und da ermahnt er ganz streng und sagt, Leute, das darf in einer christlichen Gemeinde nicht vorkommen. Selbst wenn wir wissen oder es immer wieder gesagt wird, dass die GEZ-Gebühren sehr verschwendet werden und trotzdem sind wir dazu angehalten, oder werden wir dazu angehalten, sie zu zahlen, weil das ein Beitrag ist, den wir bringen müssen für unsere Gesellschaft. Die nächste Gruppe, neben den Unordentlichen, die zurechtgewiesen werden. Hier geht es übrigens bei Paulus noch nicht um den Gemeindeausschluss, sondern es geht darum, dass die Leute zurechtgewiesen werden. Es geht ja auch nicht darum, dass nur die Gemeindeleitung sich um diese unordentlichen Leute kümmern muss, sondern er spricht ja in die gesamte Gemeinde und sagt, Leute, achtet gegenseitig, organisiert euch selbst. Und nicht einfach nur mal ausruhen, naja, irgendwann mal wird die Leitung ja sehen oder sich darüber ärgern, dass die Gemeindeleitung das noch immer nicht gesehen hat, wie der Mensch schon in Sünde lebt. Jedem, dem das bewusst wird, jeder, der das sieht, hat den Auftrag von Gott, hier mit einzugreifen und mitzuwirken. Die nächste Gruppe ist die Gruppe der Ängstlichen. Ermutigt die Ängstlichen. Das sind Leute, wörtlich gemeint, die wenig Selbstachtung haben, die unter Druck stehen. Natürlich sagen wir, Selbstverwirklichung ist Sünde. ist schlecht, darf man nicht, denn dann stellen wir uns ja in den Vordergrund. Aber andersrum ist es genauso Sünde, wenn wir uns selbst verachten und zu wenig Achtung für uns aufbringen. Mittlerweile ist das ja bei uns in der Gesellschaft ein sehr starkes Phänomen, der Umgang mit Angst. Wir haben jetzt auch bei uns in der Schule demnächst einen Vortrag von der Schulsozialarbeiterin, die über das Thema Ängste bei Kindern sprechen wird. Der Leistungsdruck ist ja in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Man hat ja verschiedene Schulsysteme überarbeitet und da ist ja die G8-Form, also das Gymnasium ist ja jetzt nach 12 Jahren schon zu Ende und nicht erst nach 13. Dadurch haben die Kinder natürlich wesentlich mehr Unterrichtsstunden bis zum Abitur und auch im Abitur. Das macht die Leute häufig kaputt. Und deswegen wechseln übrigens auch sehr viele dann auf eine Gesamtschule vom Gymnasium weg. Bei den Arbeitnehmern ist es sehr ähnlich. Man sagt, dass etwa 40% der Deutschen, also fast jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland, seinen Ansprüchen nicht genügen kann, die sein Chef an ihn heranträgt. Und das verursacht dann Ängste und macht einen mutlos. Die dritte Gruppe oder die nächste, die vierte, das sind die Leute, die geistlich und leiblich schwach sind, denen sollen wir helfen. Das sind Leute, mit denen man sich sicher etwas länger auseinandersetzen muss, mit denen man zusammen sprechen soll. Es gibt die Geschichte von einem Rabbi, der in Spielcasinos gegangen ist, weil er sich das zur Aufgabe gemacht hat, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ihnen seelsorgerlich zu helfen. Und in diesen Spielcasinos hat er sich dann die Leute ausgesucht, die gerade mal etwas Zeit hatten oder vielleicht gerade in der Schlange standen und gewartet haben und hat sie ja dann gefragt, und wie geht's? Da haben die gesagt, ja, eigentlich relativ gut, ich warte hier noch ein bisschen. Und hat er nochmal gesagt, ja, und wie geht's dir? Und dann haben die erstmal gestutzt und haben nochmal versucht, das irgendwie zu erklären. Und er hat so lange die Frage gestellt, wie geht's dir, bis sie tatsächlich angefangen haben zu erzählen, wie es ihnen wirklich ging. Das ist sicherlich eine Art und Weise, die Paulus hier von der Gemeinde voneinander verlangt, dass wir nicht nur oberflächlich einander fragen, wie geht's, wie läuft's, alles okay bei dir, und die Antwort auch gar nicht mehr erwarten, gar nicht mehr darauf gefasst sind, wenn dann jemand sagt, naja, es geht mir gar nicht so toll. Sondern hier geht es darum, dass wir füreinander da sind. Und das braucht nämlich sehr viel Geduld. Und deswegen sagt Paulus, seid geduldig mit allen. Die Frage ist, was ist denn eigentlich Geduld? Wir haben ja häufig den Eindruck, Geduld hat etwas mit Schwäche, mit passiver Schwäche zu tun. So ist es aber gar nicht. Geduld ist, so heißt es in einem Artikel, Geduld ist eine aktive Haltung. Es ist eine bewusste Entscheidung, zu warten. Man hat sich das Problem angesehen, erkennt die Spannung und die Gefahr, greift aber noch nicht ein, sondern der Geduldige wartet ab und wägt ab, was der bessere Weg ist. Deswegen verbindet Aristoteles, der Grieche, auch Geduld mit Tapferkeit. Geduld ist also nichts Schwaches, sondern es ist etwas Tapferes. So nimmt Paulus halt hier jetzt die verschiedenen Gruppen, die Leiter, die Undisziplinierten, die Ängstlichen, die Schwachen einmal und sagt, Leute, kümmert euch um diese verschiedenen Gruppen. Achtet aufeinander, habt eure Antennen ausgefahren und schaut, wo ihr mit eingreifen könnt. Das war in Bezug auf die Menschen. Im nächsten Schritt sagt Paulus, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und fragen uns, wie sollen wir uns als Gemeinde jetzt Gott gegenüber verhalten? Und da hat er so ein Dreierpaket. Und zwar heißt es, freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das ist das, was Gott von euch haben will, die ihr Christus gehört. Also das Flatrate-Prinzip ist sicherlich sehr göttlich. Er sagt, die ganze Zeit immer wieder, dankt, freut euch, und seid im Gebet. Wir sehen das an Nehemia, wie er gerade diese drei Sachen miteinander verbindet. Nehemia Kapitel 8, als die Mauer dann gebaut ist und das Volk sich unter dem Wort Gottes versammelt und Esra als Schriftgelehrter und die Leviten den Leuten das Auslegen, das Wort Gottes, stellt das Volk mit einmal fest, dass es seit über 1000 Jahren das Laubhüttenfest nicht mehr gefeiert hat. Und dass es an vielen verschiedenen anderen Stellen Gottes Gebote übertreten hat. Und das erfüllt sie mit so viel Reue und Traurigkeit, dass sie warnen und Buße tun. Und dann kommt Nehemia und sagt, Leute, legt jetzt eure Bußgewänder ab, zieht euch wieder vernünftig und schick an und kommt wieder hierhin. Esra erklärt das nochmal und sagt, Leute, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das Kennzeichen einer christlichen Gemeinde, einer begeisterten Gemeinde ist Freude. Es ist ein fröhlicher Gottesdienst, den die Gemeinde Gottes feiert. Und deswegen sagt Paulus, auch im Philipperbrief erwähnt er das, Leute, freut euch. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Es ist Paulus ein absolut ernstes Anliegen, dass sich die Gemeinde Gottes freut und dass es eine fröhliche Gesellschaft, eine fröhliche Gemeinschaft ist. Wir haben das sicherlich noch im Ohr, die Musik und die Zeugnisse, die wir letzten Gottesdienst gehört haben von der blinden Gruppe, da ist ja Schwung dabei gewesen bei den Liedern. Da ist so viel Freude mit rübergekommen, aus den Liedern heraus, aus den Zeugnissen heraus. Und dabei wird man das vielleicht gar nicht den Leuten so ansehen oder vermuten, wenn eine Blindengruppe erklärt und über ihr Leben erzählt, über die Schwierigkeiten, die sie haben. Aber dennoch kommt da immer wieder die Freude und die Dankbarkeit Gott gegenüber heraus. Nehemia ist genauso auch bekannt für das Gebet. Er erfährt ja von seinen Verwandten, wie schlimm es um Jerusalem steht. Es trifft ihn sehr stark und er zieht sich für 4 Monate zurück, betet und fastet und bespricht mit Gott, was er handeln soll, wie er handeln soll und was er unternehmen soll. Immer wieder auch später lesen wir, dass er Stoßgebete zu Gott gesprochen hat. Jesus hat uns ja ein Gebet vorgelegt. Ich finde es auch sehr schön, wenn wir Gebete auch ablesen. Es gibt sehr schön formulierte Gebete von den Kirchenvätern aus den früheren Jahrhunderten, die sehr tiefgründig sind, die aus sehr tiefgründigen Situationen herausgekommen sind. Ich glaube, es ist sehr schön, wenn wir so ein Gebetsbuch haben und auch mal Gebete vorlesen und Gott dadurch, dass wir andere Formulierungen von anderen Menschen mal vor Gott bringen. Die Psalmen sind ja sowas wie ein Gebetsbuch. Die Juden haben ja Gebetsbücher, wo die Gebete aufgeschrieben sind. Es ist natürlich ein großer Vorteil, dass wir frei beten können, das, was uns gerade beschäftigt, das, was uns gerade auf der Seele brennt. Aber ich glaube, dass uns in den Freikirchen die Liturgie und diese Tiefgründigkeit der aufgeschriebenen Gebete fehlt. Und ich kann das nur empfehlen, sich mal so ein Gebetsbuch von den Kirchenvätern oder von anderen, von Missionaren mal zu kaufen und die Gebete auch mit in seine stille Zeit einzubauen. Denn letztendlich sind wir als Priester Gottes dazu berufen, dass wir beten und dass wir einander segnen. Ich glaube, es wäre auch ganz schön, wenn wir Segnungsgottesdienste mal gestalten, dass wir bestimmte Teile im Programm unseres Gottesdienstes haben, wo wir bewusst Menschen segnen. Es gibt ja an verschiedenen Stellen, durchaus auch bei Sekten und anderen Gruppen, so Segnungsgottesdienste. Und die sind ja sehr stark besucht, weil die Leute gerne das Gebet für sich in Anspruch nehmen wollen. Die Leute brauchen das, wir brauchen das. Und wir als Priester Gottes sind dazu berufen, einander zu segnen und füreinander zu beten. Ebenso ist es auch mit dem Dank für das, was Gott schenkt. Die Frage, die uns jetzt hier bleibt, ist, was ist der Motor? Wer und was bewegt in uns, dass wir Freude haben, dass wir dankbar sind und dass wir beten. Und da kommen wir, und das ist bei Paulus der nächste Punkt, da sagt er, löscht den Geist nicht aus. Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist einfach nur eine Aneinanderreihung an verschiedenen Aufgaben und Geboten, die Gott gibt, die Paulus hier aufschreibt. Oder er hat das mit dem Geist jetzt hier ganz speziell am Ende des Briefes nochmal erwähnt, nachdem er darüber gesprochen hat, dass wir Frieden untereinander haben sollen, wie wir einander achten sollen, wie wir mit Schwächen und schwachen Leuten umgehen sollen. Und kommt jetzt darauf zu sprechen und sagt, und löscht den Geist nicht aus. Calvin sagt, denn das wissen wir, dass der Geist Gottes ja für uns seufzt, also für uns betet, mit uns betet, uns überhaupt den Gedanken gibt, dass wir beten sollen. Und dadurch kommt es zu einer Art Himmelfahrt im Gebet. Indem wir beten, wirkt der Geist Gottes in uns und wir kommen dann vor Gottes Thron, als wäre das eine Art Himmelfahrt zu Gott hin und wir könnten da vor Gott unsere Anliegen erwähnen. Wie hätten wir sonst, sagt der Predigerlehrer Rudolf Bohren, mit ungewaschenem Maul himmlisches beten können? Jesaja sagt, ich habe dreckige Lippen, wohne in einem Volk mit dreckigen, schmutzigen Lippen. Wie kann ich Gottes Gebote oder Gottes Auftrag weitergeben? So ist es auch hier. Der Geist Gottes kommt ja in uns. Und das ist die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Begeisterung der Gemeinde. Das Wort Begeisterung hat ja in sich Geist. Wir sind nämlich dadurch, indem wir geglaubt und getauft wurden, sind wir ja einverleibt worden, sind wir ja Teil der Gemeinde geworden und dadurch bekommen wir den Geist Gottes und das ist die Begeisterung der Gemeinde. Indem wir den Geist Gottes in uns haben und er uns in Besitz ergriffen hat, können wir jetzt Gott dankbar sein, können wir zu ihm beten und können wir fröhlich sein. Die besondere Wirkung allerdings des Geistes, und das ist der nächste Vers, ist nämlich das prophetische Reden. Und er sagt, Paulus, verachtet das prophetische Reden nicht. Wie können wir den Geist Gottes denn löschen? Zunächst einmal gibt es das sündige Verhalten, also sündiger Ungehorsam betrügt den Geist Gottes, verhärtet uns. Wenn wir in der Sünde bleiben, uns immer wieder aus der Reihe von dem Willen Gottes entfernen, entfernen wir uns auch von dem Hören und von dem Reden und dem Wirken des Geistes. Da fehlt der Friede, da fehlt die Freude, da fehlt das Gebet und da fehlt der Dank. Bleiben wir aber in Gottes Geboten, dann wirkt der Geist in uns. Und zweitens ist aber auch ein skeptisches oder ein grundsätzliches Ablehnen der Wirkung des Geistes ein Grund dafür, dass der Geist ausgelöscht werden kann. Indem wir in die Gemeinde gekommen sind, in der Gemeinde aufgenommen worden sind, hat ja der Geist sich vorgenommen, durch uns zu wirken, damit die Gemeinde auferbaut wird. Das sind die Gaben, die er uns schenkt. Und diese Gaben sollen wir ja auswirken. Wenn wir jemanden behindern, seine Gabe auszuleben, dann bewirken wir ja, dass der Geist Gottes auch mit beschränkt wird. Ich glaube auch, dass es die besonderen oder auch die sogenannten Wundergaben sind, die häufig so eine skeptische Ablehnung hervorrufen. Zungenrede, prophetisches Reden, Krankenheilungen. Ich glaube nicht, dass das in der Apostelgeschichte aufgehört hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch durchaus in unseren Reihen Leuten haben oder Mitglieder haben, die diese Gaben haben, die sie ausleben können. Und die Frage ist, an welchen Stellen kommt das prophetische Reden bei uns im Gottesdienst zum Ausdruck? Wo kommt das prophetische Reden in unseren Hauskreisen zum Ausdruck? In 1. Korinther 14 erwähnt Paulus und sagt, dass die prophetische Gabe, das prophetische Reden, die Gabe ist, nach der wir uns am stärksten streben sollten, die für eine Gemeinde unverzichtbar ist. Und deshalb natürlich die Frage, was ist prophetisches Reden? Wie wirkt sich das aus? Haben wir das in den Zeugnissen? Haben wir das in der Predigt? Haben wir das in den Liedern? Haben wir das in den Gesprächen untereinander? Prophetie hat in der Bibel nicht nur etwas mit Zukunftsvorhersage zu tun. Das ist nur ein geringer Teil der prophetischen Rede. 80% der prophetischen Rede ist ein sehr konkretes, offenbartes Reden Gottes in die Situation hinein. Für den Alltag, da wo die Probleme sind, offenbart der Geist Gottes jemandem und sagt, er müsste das ändern, sie müsste da was ändern. Wir als Gemeinde müssen an verschiedenen Stellen etwas ändern. Das ist prophetisches Reden. Mit Hinblick auf, also nach hinten hin, wie es vorher gewesen ist, und dem Blick nach vorne, redet der Geist Gottes durch dieses prophetische Reden direkt in die Situation hinein. Und von daher ist es, so wie Paulus das vorher in Kapitel 5 gesagt hat, wer da in der Gemeinde schläft oder sich betrinkt, also das heißt abwesend ist, nicht ansprechbar ist für den Geist Gottes, für das prophetische Reden, der wird dann von der Wiederkunft Jesu so überrascht sein, wie ein Hausherr von einem Einbruch eines Diebes, weil er gar nicht auf ihn wartet. Das heißt, wenn wir wachsam sind und auf das prophetische Reden hören und das anwenden, dann sind wir wachsam. Dann erwarten wir die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Allerdings ist das jetzt so, dass wir ja nicht mehr den Stellenwert der Aposteln heute bei uns haben, auch nicht der Propheten. Wenn der Prophet gesagt hat, so spricht der Herr, dann ist das hundertprozentig so gewesen. Wenn wir heute sagen, das ist prophetisches Reden, muss das aber überprüft werden. Und deswegen sagt Paulus in dem nächsten Vers, prüft alles und behaltet das Gute. Geist nicht auslöschen bedeutet, auf das prophetische Reden zu hören. Das prophetische Reden zu fördern in der Gemeinde. Das prophetische Reden muss aber überprüft werden, weil wir nämlich Menschen sind und fehlerhaft sind. Und deswegen müssen wir das genau und sorgfältig überprüfen, ob das dem entspricht, wie die Bibel es sieht. Prophetisches Reden wird nicht danach beurteilt, wie ich mich empfinde dabei, wenn ich das höre, ob mir das nicht passt, ob meine Geschichte mir das anders gesagt hat, ob mein Gewissen das anders sagt. Wir wissen, dass das Gewissen auch gefallen ist und auch unter das Wort Gottes gestellt werden muss. Also überprüfen wir die prophetischen Aussagen anhand der Bibel und behalten das Gute. Und dann in dem nächsten Vers, Vers 22, heißt es, meidet aber das Böse in jeder Gestalt. Jetzt stellen wir auch fest, dass in mehreren charismatischen Gemeinden, wo ja gerade die Wundergaben besonders stark betont werden, das erwähnen sie selber, dass sie auch in verschiedenen Bereichen große Probleme haben und dass die Freiheit des Geistes eine Art Freibrief ist für ein ungezügeltes und unordentliches Leben. Respektlosigkeit der Leitung gegenüber vielleicht, Umgang miteinander, Umgang mit dem anderen Geschlecht, da ist die Freiheit sozusagen. Und davor warnt Paulus hier und sagt, Leute, meidet das Böse, das Unbiblische in jeder Gestalt. Den Geist nicht auslöschen, die Gaben des Geistes ausleben, aber bitte prüft alles sorgfältig, behaltet das Gute, das Böse aber meidet. Das sind die Empfehlungen von Paulus an die Thessalonicher, die in einer schweren Situation gelebt haben, die in Verfolgung gelebt haben, die in einer sehr gemischten Bevölkerung gelebt haben. Und deswegen bittet er dann als letztes, und das werden wir jetzt auch tun, um den Segen Gottes, damit Gott, der Urheber des Friedens ist, die Gemeinde heiligt, den Geist bewahrt, die Seele und den Leib schadensfrei bewahrt und tadellos macht, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Zusammengefasst sagen wir, das christliche Leben, das begeisterte christliche Leben, begeistert, weil wir den Geist Gottes in uns haben, ist Freude, Gebet und Dank. Die Wirkungen des Geistes, vor allem das prophetische Reden, dürfen nicht unterdrückt werden, sondern müssen sorgfältig geprüft werden. Denn darauf kann eine Gemeinde nicht verzichten. Lass uns nun miteinander aufstehen und Gott um seinen Segen bitten und ihn bitten, dass er uns heiligt und uns vorbereitet auf die Wiederkunft seines Sohnes.